Anuki kam zu mir und sagte, Mama, die Milch in meinen Cornflakes, die schmeckt mir einfach nicht. Die ist so zäh und so. Und die hat schon so eine andere Konsistenz. Ich traue es mir aber dem Papa nicht zu sagen, weil er hat sie mir ja gemacht und ich möchte jetzt auch nicht unhöflich sein. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich ist das noch die Milch von vor den Osterferien. Und habe halt Peter erklärt, dass so eine Milch halt irgendwann noch abläuft. Und jetzt hat sie die neue Milch vorgestern aufgemacht oder als dieser
sie
Fall.
Hat, sie hat angefangen, das Datum draufzuschreiben
und Striche daneben zu machen, weil ich gesagt habe, ja, so 5 Tage, länger nicht.
Hi und schön, dass du da bist, hier beim Elterngespräch, dem Podcast von Eltern für Eltern. Ich bin Christine, Journalistin, Autorin und Mama von 4 Kindern. Im Podcast spreche ich mit spannenden Gästen über Elternschaft. Und heute habe ich 2 ganz besondere Gäste bei mir, die, jeder auf seine Weise, aber auch gemeinsam, die Themen Kindheit und Familie zu ihrer absoluten Herzensangelegenheit erklären und viele, viele Kindheiten durch ihre Arbeit geprägt haben und noch immer prägen. Bei einem der beiden reicht der Einfluss sogar bis in meine eigene Kindheit hinein, denn Peter Maffay hat gemeinsam mit Rolf Zukowski und Gregor Rotschalk den kleinen Drachen Tabaluga in unser aller Leben gebracht. Seine Frau Hendrike Balzmeier ist Kinderbuchautorin, außerdem Pädagogin und hat nach den unglaublich erfolgreichen Büchern über die kleine Anouk, die nachts auf Reisen geht, jetzt aktuell ein ganz spannendes neues Kinderbuch veröffentlicht, über das wir unbedingt sprechen müssen. Herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir freuen uns sehr, bei dir zu sein.
Das ist richtig schön. Ich habe es ja gerade schon mal angerissen. Auch wenn ihr beide mit Erwachsenen und auch Musik für Erwachsene macht, irgendwie zieht sich das Thema Kindheit und Familie durch eure beiden Lebensläufe wie ein roter Faden. Wie kommt das und warum liegen euch Kinder so sehr am Herzen?
Ja, also ich bin ja Lehrerin gewesen und ich liebe Kinder einfach. Kinder bringen Freude in den Alltag. Kinder sind unvoreingenommen und handeln noch viel nach ihrem Urinstinkt. Und ich finde es einfach toll, dass Kinder dadurch auch bedingungslose Liebe geben, ohne dass man unbedingt etwas dafür tun muss. Den Kindern ist es egal, wer du bist. Sie handeln einfach so nach ihrem Urinstinkt. Und das finde ich total toll, dass Kinder machen, was sie wollen, sagen, was sie wollen, das auch noch dürfen.
Oder auch sollen.
Ja, und auch sollen. Und ich finde, dass man den Kindern sowas auch nach Möglichkeit lange erhalten sollte, dass sie so frei agieren dürfen. Und das wird natürlich durch verschiedene Faktoren dann beeinflusst, was sehr schade ist. Und ich freue mich über jedes Kind, was irgendwie noch so ein bisschen durchdrehen darf.
Schön gesagt. Wart ihr auch so Kinder, die durchdrehen durften?
Ja, also ich auf jeden Fall. Mein Vater ist auch so ein kleiner Chaot. Der hat mir da maximale Freiheit gegeben. Als ich später in der Schule war, hat er mal gesagt, wenn deine schulischen Leistungen stimmen, dann darfst du alles. Und ich finde das toll. Also vor allen Dingen auch, um sich kreativ auszuschöpfen.
Bei mir war das ein bisschen anders.
Ja?
Meine Durchgedrehtheit, in Anführungszeichen, die war limitiert, weil meine Mutter eine kleine, resolute Frau war. Und dann irgendwann mal den Deckel auf den Topf gesetzt hat und gesagt hat, jetzt ist Schluss. Und gegen diese Autorität war nichts auszurichten.
Das finde ich gut.
Okay.
Ja.
So, sonst müsstest du so viel nacharbeiten, Henrike,
oder? Später habe ich dann nachgearbeitet, genau.
Aber hast du darunter gelitten oder war das so, dass du sagst im Nachhinein, naja, war schon ganz gut, dass man mir da so ein bisschen...
Ich wusste, dass meine Mutter mich total lieb hatte und ich kriegte so viel Wärme und sie hat mir immer ein so schönes Gefühl gegeben. Sie war halt sehr temperamentvoll und zu Recht auch irgendwann mal resolut und hat dann, wenn es ein bisschen zu bunt wurde, da einen Punkt gesetzt. Und das fand ich und finde ich auch heute noch richtig. Ein bisschen Autorität gehört in eine Familienstruktur hinein, weil jeder auf jeden in irgendeiner Form Rücksicht nehmen muss, in welcher Beziehung auch immer. Nur so ist irgendwie ein harmonisches Leben machbar.
Ich finde es aber voll spannend, weil letzten Endes bist du ja schon sehr so ein Freigeist, ne? Und durchaus jemand, also ich meine, am Ende bist du Rockstar geworden, ne? Und das finde ich eigentlich gerade voll schön zu hören, dass das auch möglich ist, wenn eine Erziehung sehr klar und sehr resolut ist, dass man trotzdem seinen Freigeist so bewahren kann.
Naja, ich meine, gegen Konventionen anzugehen, ist, glaube ich, ein gutes Recht jedes heranwachsenden Menschen, sich auszuloten und herauszufinden, wie weit kann man gehen, ohne den anderen neben sich einzuschränken. Darum geht es ja. Da ist die rote Linie. Wann fängt man an, jemand anderen in seiner Entwicklung, in seiner Art zu sein und so weiter zu beschneiden? Und wann übt man diesen Druck aus welchen Gründen auch immer? Das muss man irgendwo im Leben, glaube ich, lernen, weil das für die Gesellschaft, für die Existenz in einer Gesellschaft meiner Ansicht nach sehr wichtig ist.
Total. Ihr habt ja auch eine gemeinsame Tochter, Anouk, ne? Also es gibt diese Buchreihe Anouk, aber die basiert ja durchaus auf einer wahren Person, eurer kleinen Tochter Anouk. Wie würdet ihr jetzt sagen, du hast ja auch noch einen älteren Sohn, Yaris, und Anouk ist jetzt doch nochmal, wie viele Jahre jünger als Yaris?
Yaris ist 22 und Anouk ist 7, also 15
genau.
Jahre.
Also ja echt nochmal fast eine andere Generation und dann eure beiden Kindheiten. Wenn ihr da jetzt mal so drauf schaut, wie würdet ihr sagen, hat sich Kindheit so im Laufe der Jahre oder der Jahrzehnte auch so verändert? Seht ihr da so eine Entwicklung?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Kinder mit einer Schnelligkeit heutzutage klarkommen müssen, die wir damals noch nicht so durchleben mussten. Peter wahrscheinlich noch weniger als ich. Aber ich finde das krass, selbst wenn ich Anouk nur ein Katzenvideo auf Instagram zeige, wo dann irgendwie 20 Katzen in ihren Best-of-Situationen gezeigt werden. Das ist ja kein realer Alltag mehr. Und das sieht sie und sie muss Informationen so schnell verarbeiten. Und sie kommt halt oft zu mir und möchte einfach mal so 2, 3 Tiervideos am Abend schauen oder so. Und ich merke halt, dass eigentlich im Grunde genommen eine Reizüberflutung ist und dass es das bei mir in der Kindheit so nicht gab.
Da bin ich dabei, das unterstreiche ich.
Ja, auch wenn man in der Stadthalle jetzt zum Beispiel, da komme ich her, rumfährt und man hat überall LED-Wände und man hat überall Displays, Monitore. Man guckt da ja gezwungenermaßen hin. Und ich glaube einfach, dass wir früher weniger hatten und dadurch vielleicht auch noch mehr draußen waren. Also uns ist es auch wichtig, dass Anouk viel draußen ist. Aber ich sehe zum Beispiel auch die Angebote in der Freizeit, die Anouk wahrnehmen kann, dass ich das nie in dieser Form gemacht habe. Meine Eltern haben gesagt, entweder Sport oder Musik, weil beides können wir nicht bezahlen.
Ja.
Und Anouk macht eben irgendwie am Nachmittag gefühlt 4 oder 5 Hobbys, Klavier und Ballett und Schwimmen. Und ich frage mich immer, ist das gut? Weil viele sagen auch Überforderungen. Ich frage sie dann auch immer ganz direkt, möchtest du das machen? Und wollen wir uns von einem Hobby trennen? Das möchte sie auch nicht. Aber es ist schon sehr, sehr viel. Also sie hat so ein Schedule, wenn ich so auf meinem Handy gucke, hat sie einen eigenen Kalender, wann was ist. Und das gab's doch früher nicht, oder?
Ich hatte keinen Kalender.
Ja, aber so kommst du bei Anouk vor. Die muss dann und da sein, dann abholen vom Hort, dann zum Schwimmen bringen.
Ob die Kinder wollen oder nicht, sie werden einbezogen in einen Wettbewerb innerhalb der Gesellschaft, der meiner Ansicht nach in vielen Situationen für die Entwicklung von Kindern nicht wirklich gut ist. Und dieses Tempo, das Hendrike anspricht, wächst ja im Grunde genommen von Jahr zu Jahr, die Anforderungen und der Wettbewerb untereinander. All das kann man nicht verhindern, glaube ich, aber man kann es mildern, man kann es abschwächen und damit also ein bisschen die Kleinen schützen. Wenn sie zu früh anfangen, damit sich auseinanderzusetzen, dann glaube ich, geht ihnen ganz einfach, vielleicht ist das ein bisschen drastisch, weil ich sage, die Kindheit verloren.
Ja, aber was diese Hobbys betrifft, kann ich euch so ein bisschen beruhigen, weil ich war nämlich auch so. Also auch wenn es eine Kindheit in den 80ern war, ich habe mir das auch so ausgesucht. Ich habe auch 5 Hobbys gemacht. Das waren dann zwar immer die günstigsten, aber ich hatte so Bock da drauf. Und ich glaube, wenn die Kinder das freiwillig machen, ist es auch, glaube ich, nicht so schlimm. Ich finde es immer nur so schlimm, wenn der Kalender von den Eltern für die Kinder gemacht wird, ohne dass die Kinder das wollen. Wisst ihr, was ich meine?
Auf jeden Fall, ja. Nee, da lassen wir sie voll mitentscheiden. Aber halt trotzdem schwierig, weil sie einfach jeden Nachmittag, da möchte man mit ihr kuscheln oder möchte man Hausaufgaben machen und sie muss schon wieder zu irgendeiner Aktivität.
Ja, das verstehe ich voll. Aber ich habe Anouk ja mal kennengelernt. Das ist schon ein paar Jahre her. Da wart ihr auf der Buchmesse. Ich war auch auf der Buchmesse. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dass Anouk und ich ein paar Stunden Zeit miteinander verbracht haben. Und da ist mir eine Sache aufgefallen und da wollte ich euch immer mal fragen, wie habt ihr das gemacht? Anouk ist super bescheiden, total dankbar und so ganz bodenständig. Also wenn man ihr irgendwie einen Aufkleber gegeben hat, dann hatte sie ganz leuchtende Augen und hat gesagt, oh, danke, das ist super nett und darf ich das wirklich behalten? Und ich dachte mir, wie krass und was für eine krasse Leistung auch, das zu schaffen, weil Anouk ja durchaus in privilegierten Verhältnissen aufwächst, dass sie trotzdem so bescheiden ist. Ist euch das wichtig und habt ihr das irgendwie geschafft oder würdet ihr sagen, habt ihr auch einfach vielleicht ein bisschen Glück mit ihrer Natur? Ich weiß es nicht. Das interessiert mich voll.
Also sie ist von Natur aus sehr empathisch, unaufgeregt, aber du sprichst einen Umstand an, diese Exposition, diese Herausstellung, vermeintliche Herausstellung aufgrund eines Berufes, den Hendrike ausübt oder ich als Musiker und die damit verbundene Popularität, die spielt in unserer Familie im Grunde genommen so gut wie keine Rolle und soll es auch nicht. Wir leben hier in Tutzingen in einem kleinen Ort, der sehr bodenständig ist, in dem alle Abläufe sehr normal sind. Und die Exotik, die man hinter meinem Beruf vermutet, wenn mich Leute ansprechen und sagen, wie bewegst du dich auf der Straße, sage ich, auf zwei Beinen. Wie alle anderen auch. Und wir gehen einkaufen und wir tanken und wenn es nötig ist, dann erledigen wir wirklich so viele Dinge, wie es irgendwie möglich ist, alleine. Hier gibt es diese Exaltiertheit nicht. Die Leute machen keinen Wind daraus und auch nicht bei der Kleinen. Und das möchten wir auf jeden Fall erhalten, weil wir beide sehr fest, Henrike und ich, daran glauben, dass alles andere für ihre Entwicklung verkehrt ist. Sie muss kapieren, und das tut sie, dass sie ein Teil dieser Gemeinschaft ist, in der wir stattfinden und mit allen Spielregeln, die damit verbunden sind. Und es gibt keinen Raum für Exotik.
Ich glaube, auch noch ein anderer Aspekt spielt eine Rolle. Anouk hat frühzeitig Kinder kennengelernt, denen es sehr viel schlechter geht als ihr selber durch unsere Stiftungsaktivität. Wir hatten ukrainische Flüchtlingskinder da. Wir haben Kindergruppen da. Das ist ja alles, das findet ja alles unmittelbar in unserer Nähe statt. Und sie weiß, dass es Kinder gibt, die einfach sehr, sehr viel weniger haben. Und da hatte sie frühzeitig das Bedürfnis, Dinge auch zu verschenken, weil ich gesagt habe, Anouk, du hast so viel Spielsachen in deinem Zimmer. Und wir machen dann immer einmal im Jahr so einen Tag, wo wirklich alles rausgeräumt wird, was nicht mehr benötigt wird. Und das wird dann verschenkt. Jetzt hat sie Kinderflohmarkt entdeckt für sich und verkauft auf Dietlehofen manchmal ihre Sachen. Möchte da auch dem Tierheim was spenden, das ist ganz niedlich. Sie hat immer schöne Ideen. Und ich glaube, wir haben ja auch Reisen unternommen mit ihr nach Rumänien. Da war letztes Jahr eine Kindergruppe in Rumänien bei uns in der Einrichtung. Und sie hat sich sofort mit den Kindern verstanden, obwohl kein Wort gewechselt worden konnte, weil zwei verschiedene Sprachen da vorlagen. Und Anouk kam zu mir und sagte, Mama, die Kinder sind in das Zimmer gekommen und haben das Wasser laufen lassen und haben applaudiert und sich gefreut. Und ich habe gar nicht verstanden, warum. Und habe ich gesagt, Anouk, die haben kein Wasser normalerweise. Die sind jetzt hier in dieser Einrichtung und haben ein eigenes Bad, haben einen eigenen Zugriff auf Wasser. Aber es ist ja in Rumänien noch üblich, in manchen Dörfern, dass dort das Wasser aus dem Brunnen geholt wird. Und ich glaube, dass auch solche lebensnahen Beispiele sie ein bisschen dazu bewegen, so zu sein, wie sie ist.
Ja, voll schön, dass ihr da so einen Einblick ihr auch gebt in eine andere Realität. So schön. Ihr arbeitet ja total eng zusammen. Also ihr seid nicht nur eine Familie und gemeinsam Eltern, sondern ihr arbeitet auch sehr eng zusammen. Ich habe mich gefragt, gibt's so Themen, also wenn ich heute Morgen an eurem Frühstückstisch gesessen hätte, was wäre sehr wahrscheinlich gewesen, worüber ihr diskutiert oder redet?
Über die Milch. Also Peter, wir hatten das Milchthema. Peter hatte, nein, okay, das ist Quatsch.
Jetzt bringen wir das jetzt endlich zu Ende hier. Du hast angefangen, du machst es so spannend. Anouk
kam zu mir gestern und sagte, Mama, die Milch in meinen Cornflakes, die schmeckt mir einfach nicht. Die ist so zäh und so. Die hat schon so eine andere Konsistenz. Ich traue es mir aber dem Papa nicht zu sagen, weil er hat sie mir ja gemacht und ich möchte jetzt auch nicht unhöflich sein. Und dann habe ich gesagt, wahrscheinlich ist das noch die Milch von vor den Osterferien und habe halt Peter erklärt, dass so eine Milch halt irgendwann noch abläuft. Und jetzt hat sie die neue Milch vorgestern aufgemacht oder als dieser
sie
Fall.
Sie hat angefangen, das Datum draufzuschreiben
und Striche daneben zu machen, weil ich gesagt habe, ja, so 5 Tage länger nicht. Nein, aber ganz, ganz normale Themen. Also
ich finde es ziemlich lustig. So, vor allem zeigt sich hier gerade deutlich, ihr seid wirklich ganz normal.
Ja, also ich auf jeden Fall.
Na, es gibt welche, die zweifeln daran, ob wir so normal sind.
Ich find's herrlich. Gehen wir nochmal zurück zu eurer Arbeit, weil wir haben das ja gerade schon mal so grob angeschnitten. Ne? Es geht eigentlich bei euch ganz oft um Kindheit und angefangen hat das Ganze, ja, würde ich jetzt mal sagen, aber Peter, du kannst mich gerne korrigieren, wenn es da vorher auch noch was gab, aber angefangen hat es für mich mit Tabaluga, der ja wirklich, also ich habe mal nachgeguckt, wie alt Tabaluga jetzt ist. Über 40 Jahre alt, der ist älter als ich.
Ein alter Knacker.
Ein richtig alter Knacker, aber immer noch total präsent. Hast du das geahnt, dass Tabaluga tatsächlich nie alt werden wird?
Also dieses Thema ist ja wirklich, man kann nicht sagen durch Zufall entstanden, aber viele Zufälle spielten eine große Rolle. Die Idee, einen Erzählstoff zu vertonen und daraus ein Album zu machen, die kam aus unserem Umfeld und damals habe ich wirklich keine Ahnung davon gehabt und niemand auch in meinem Freundeskreis konnte sich eine Vorstellung davon machen, wie sich das alles entwickeln würde. Tabaluga hat ja mehrere Väter. Rolf Zukowski ist einer davon, mein Freund Gregor Rotschalk, mit dem ich viele, viele Jahre zusammengearbeitet habe und arbeiten konnte. Der hat die ganzen Texte im Verlauf der Jahre geschrieben und die Geschichten gestaltet. Und dann gab es den großartigen Helmer Heine, der die Illustrationen gemacht hat. Und viele andere, die sich in welchem Umfang auch immer beteiligt haben an diesem Projekt. Und daraus ist dann schön langsam eine Perspektive entstanden, die am Anfang nicht abzusehen war. Vor allem aber ein maßgeblicher Einschnitt, als wir gemerkt haben, wie gut Tabaluga Wertevorstellungen transportieren konnte hinein in mehrere Generationen, die Gründung unserer Stiftung. Und da wurde dann dieses Rad noch runder, als es schon sich abzeichnete, weil dann in diesem Augenblick Tabaluga zur Galionsfigur wurde, zu dem Emblem wurde von unserer Stiftung. Er steht mit seinem Charakter und mit den Werten, die er vermittelt, steht er dieser ganzen Idee der Stiftung vor und hat Bedeutung bekommen für die Kinder und für die Eltern, die sich mit seinen Erzählungen, Abenteuern und so weiter auseinandersetzen. Und daraus entstand dann diese Stiftung, wie gesagt, die dann, ich sag mal, ein Leuchtturm war für uns alle, weil wir uns auf ihn zubewegen konnten und wussten, was man im Verlauf der Jahre dann machen würde. Nämlich diese vier Einrichtungen, in denen wir inzwischen, ich sag mal, 2300, 2500 Kinder pro Jahr aufnehmen können. Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen und so weiter. Also krass, ja. Irgendwie fing diese ganze Geschichte an, viel, viel Sinn zu machen. Und dann, ohne dass wir es gemerkt haben, wurde dieser Flaschengeist, der da entwichen ist, nämlich Tabaluga, wurde zu dem Dach aller Dinge, die wir tun, wichtiger auch noch als, ich sag mal, meine musikalischen Tätigkeiten. Alles ordnet sich im Grunde genommen seit geraumer Zeit dieser Idee unter, nämlich, dass man mit Musik und dem Trittbrettmusik Synergien schaffen kann in der Gesellschaft zugunsten von Schwächern.
Eigentlich ist es wie so ein musikalischer Wertekodex, oder? Tabaluga, wie so ein personifizierter Wertekodex, den ihr verkörpert.
Ja, und ich meine, da spielen die ganzen Nieten in den Hosen oder Jacken und so weiter eine untergeordnete Rolle. Wir dachten immer, das sei wahnsinnig wichtig. Das tut es ja auch. Manchmal steigen wir ja immer noch in diesen Sandkasten als Erwachsene rein. Dann merkt man auch, dass man nicht wirklich erwachsen wird. Aber es gibt eine übergeordnete Zielsetzung und das ist die Stiftung. Und das finde ich wunderbar, weil es schenkt auch wahnsinnig viel Energie. Die Erlebnisse, die man hat, die Begegnungen und so weiter, Hendrik hat das schon angedeutet, mit Kindern, mit Eltern, die ganz andere Probleme haben, als man sich manchmal überhaupt ausmalen kann. Das relativiert die eigene Position doch erheblich.
Da hast du recht, ja. Ist denn Anouk für euch sowas wie so eine logische Folge aus Tabaluga? Also knüpft die in irgendeiner Form an diese Reihe, an diese Geschichte von Tabaluga?
Anouk sensibilisiert sehr stark. Ich bin ja wirklich ein später Papa, was sie anbelangt. Und ich entdecke ganz einfach in meiner jetzigen Lebensphase, dass ich selber mehr Zeit drauf verwende, auf sie einzugehen und sie mich, ohne dass sie das weiß, dazu eigentlich auch ein bisschen verführt und zwingt. Und das ist wunderschön.
Wie ist das mit den Büchern, Hendrike? Also würdest du sagen, dass die Bücher irgendwie eine logische Folge von diesem Stoff, von diesem Wertekodex von Tabaluga sind?
Also das sollte es ja so nicht sein oder nie sein, aber im Grunde genommen tut Anouk, also der fiktive Charakter Anouk in den Büchern nichts anderes als Tabaluga, nämlich in Geschichtenform Werte zu vermitteln. Peter vergleicht das immer gerne und sagt, Anouk ist ein neuzeitiger Charakter und Tabaluga lebt eben in einer Welt vor unserer Welt. Und das finde ich immer ganz schön, den Vergleich. Aber Werte zu vermitteln steckt ja eigentlich in jeder guten Geschichte, sage ich mal, weil eine Geschichte soll ja nicht einfach nur gelesen oder vorgelesen werden, sondern soll ja automatisch auch irgendwie etwas vermitteln und einen Mehrwert bringen für
und
das
soll
Kind.
Anregen zur Erörterung.
Ja. Ja,
also die Fragen, die Kinder stellen, nachdem sie eine Geschichte gehört haben, sind genauso wichtig wie die Geschichte selber. Weil dann sich eigentlich die Geschichte vertieft, weil die Eltern und die Kinder und die Eltern sich über diese Inhalte unterhalten. Und das ist, glaube ich, der Gewinn, den man ziehen kann aus diesen Erzählungen.
Du, Hendrike, hast ja jetzt nach diesen Anouk-Büchern ein Solo-Debüt geschrieben und ich war total überrascht über das Thema. Es geht um Zöliakie, was ja jetzt erstmal, ne, also vorher haben wir ganz viel mit kindlicher Neugier, mit Mut, mit Abenteuer und so weiter zu tun gehabt und plötzlich Zöliakie hat mich total überrascht. Wie kam es dazu, dass du so ein Buch geschrieben hast?
Also ich selber vertrage Gluten auch schon ganz lange nicht gut und mir war aber die Begrifflichkeit Zöliakie so nicht bekannt, denn Zöliakie ist ja im Gegensatz zu dem, was ich habe, eine Autoimmunkrankheit. Bedeutet, das Klebereiweiß Gluten greift den Darm an, den Dünndarm an, macht die Dünndarmzotten kaputt und dann kommt es zu einer verminderten Nährstoffaufnahme. Und dann hat das zur Schlussfolgerung, dass dem Kind oder dem Erwachsenen unter der Krankheit irgendetwas fehlt. Also das beginnt mit Verdauungsproblemen, aber wenn das lange unbemerkt ist, diese Zöliakie, dann kann das eben auch muskulären Schaden verursachen, kognitive Einschränkungen, Wachstumsstörungen, bis hin zu allem. Wir haben ganz viele Kinder kennengelernt, die Zöliakie haben. Wir selber haben auch Erfahrungen mit Zöliakie in unserem Umfeld. Und mir ist aufgefallen, dass die Zöliakie, also 1% der Bevölkerung hat Zöliakie und die Dunkelziffer, die ist
krass,
sehr, sehr viel höher. Das kann man ableiten aus den Zahlen in Italien, denn dort werden mittlerweile für die Krankheit Zöliakie standardisierte Tests durchgeführt. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Da ist man also bei einer Zahl von 2,6%. Bedeutet, wahrscheinlich haben wir auch die 2,6% in Deutschland, nur dass es eben keiner weiß.
Verrückt.
Ja, und wir haben halt gemerkt, also was bedeutet Gluten, ne? Erstmal denkt man so, ha, Gluten wegzulassen ist doch gar kein Problem.
Aber bleiben wir mal bei diesen 2,6%.
Ja.
Das klingt ja zunächst einmal Bagatell, ja. Aber das sind schätzungsweise knapp 2 Millionen Menschen.
Ja, genau.
Ja, und vor allem sind das ja, wenn du es auf Klassen dir anguckst, sind das wahrscheinlich fast ein Kind pro Klasse,
genau,
so, ne? Oder, ja. Das ist verrückt.
Und vielleicht ein zweites noch unbemerkt dazu, wo das einfach noch nicht getestet worden ist. Weil man das ja eben auch nicht normal bei Kindern testet, sondern erst nach einem längeren Verlauf dann eventuell durch eine zufällige Diagnose eben dann zu diesem Ergebnis kommt. Und dann stellt man sich halt die Frage, okay, was bedeutet Zöliakie? Zöliakie bedeutet das Weglassen von Gluten. Für alle, die nicht wissen, was Gluten ist also alles, was in irgendeiner Form mit Weizen, Gerste, Roggen zu tun hat. Und das bedeutet also sämtliche Brotsorten, das bedeutet Nudeln, das bedeutet Backwaren. Das bedeutet eigentlich Vermeiden von jedem Bäcker und von Grundnahrungsmitteln, sage ich mal. Es gibt Gott sei Dank viele Ersatzprodukte, aber bei der Zöliakie ist im Unterschied zu meiner Glutenunverträglichkeit das so, dass diese Lebensmittel auch nicht kreuzkontaminieren dürfen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein glutenfreies Produkt habe, dann darf das nicht neben einem glutenhaltigen Produkt liegen.
Okay.
Also wenn ich in eine Pizzeria gehe und da wird Pizza zubereitet und die schieben in denselben Ofen eine glutenfreie Pizza, dann ist das für einen Zöliakie-Patienten schon nicht mehr zulässig. Also
krass.
Ja, das ist hart.
Aber das ist ja dann, also da wird durchaus klar, was das für eine Einschränkung bedeutet und was das auch für einen sozialen Ausschluss irgendwo auch mit sich bringt.
Es bedeutet auf jeden Fall, dass man innerhalb der Familie total umstellen muss. Es bedeutet dann eine andere Form von Ernährungskreisläufen. Und ja, du hast recht, im Endeffekt bedeutet es auch eine gesellschaftliche Einschränkung. Und um diesen Umständen vorzubeugen, Aufklärung zu betreiben, so gut wir das können, ist unser Ziel, weil wir das Gefühl haben, dass in der Gesellschaft dieses Thema Zöliakie nicht so angekommen ist, wie es das verdient und wie es vor allem diejenigen verdienen, die davon betroffen sind.
Also ich hatte zwei Geschichten, die mich sehr bewegt haben zu diesem Thema und dann auch letztendlich bewegt haben, ein Buch darüber zu schreiben. Wir hatten eine Anouk-Signierstunde und wir bieten den Kindern dort immer an, irgendeine kleine Süßigkeit von einem Teller zu nehmen. Und die Mama hat gesagt, nein, mein Kind darf das auf gar keinen Fall essen. Das hat Zöliakie. Und dann fing sie schrecklich an zu weinen. Und ich wusste, was Zöliakie bedeutet, nämlich kein Gluten. Aber ich wusste nicht, dass das so schlimm ist, dass sie jetzt dort anfängt zu weinen. Und dann habe ich halt gefragt, warum sie das emotional so triggert. Und das Kind war ganz lange ohne Diagnose. Also sprich, das hatte lange Zöliakie und das wurde lange nicht entdeckt. Das heißt, das Kind hat lange Gluten gegessen und irgendwann so starke Ausfälle, dass das Kind nicht mehr gesprochen hat. Also Ich konnte nicht mehr sprechen und irgendwann nicht mehr laufen. Und die haben alles vermutet, wahrscheinlich Tumore oder irgendwas Nervales. Mhm. Und am Ende hat irgendein Arzt rausgefunden, dass es nur Zöliakie ist. Und mit dem Weglassen von Gluten hat sich das Kind auch relativ schnell wieder erholt. Aber bei den kleinsten Mengen, also bei kleinsten Krümeln, kann sofort das wieder ausgelöst werden. Das ist natürlich nicht bei allen Kindern in diesem extremen Ausmaß. Mhm. Aber das hat mich sehr bewegt, dass diese Krankheit eben so viele, man sagt auch, glaube ich, Chamäleon-Krankheit, weil man einfach nicht weiß, was kann dieser Nährstoffverlust, den man dann hat, weil er nicht mehr aufgenommen wird, was kann das verursachen? Und das kann eben am Ende bei jedem Kind anders sein. Und die zweite Geschichte, auf die ich getroffen bin, die leider noch trauriger ist, von einer Freundin, die Arbeitskollegin, hat einen Sohn, der ist 12 Jahre alt und hat Zöliakie und kommt mit dieser Krankheit überhaupt nicht mehr an sein Umfeld ran. Bedeutet, er wird nicht auf Geburtstage eingeladen, er hat keine Freunde, weil das natürlich auch immer für die einladende Familie bedeutet, extra Aufwand, extra Kosten und das machen eben nicht alle. Und dieser Junge hat vor ein paar Monaten angekündigt, dass er sich umbringen möchte.
Oh, krass.
Also es war so die krasseste Geschichte, die ich je erfahren habe. Und man hat diesem Jungen keinen therapeutischen Platz angeboten, weil sie gesagt haben, er hat ja nur Zöliakie. Aber es geht ja nicht mehr um die Zöliakie, sondern jetzt geht es ja um ein ganz anderes Problem, nämlich dass er seinem Leben einen Abschluss finden wollte mit 12 Jahren. Und naja, das war schon für mich so hart, dass ich mir dachte, was braucht es bei Zöliakie? Im Grunde genommen nur Aufklärung. Denn Zöliakie zu haben ist nicht schlimm. Es gibt viele Ersatzprodukte, man kann sich gut glutenfrei ernähren. Aber das Unverständnis und wenn die Leute nicht wissen, was Zöliakie ist und das eher als kompliziert ansehen und sagen, dann vermeide ich lieber, als da irgendwie zu agieren, obwohl es gar nicht so schwer ist zu agieren, dann haben wir ein gesellschaftliches Problem. Und wenn dann eben in der Schule keine glutenfreie Alternative angeboten wird und kürzlich war ein Zöliakie-Kind im Krankenhaus und hat dort 2 Wochen keine glutenfreien Mahlzeiten im Krankenhaus bekommen, seitdem gibt es Petitionen und man sieht einfach, dass dieses Thema, obwohl es eben so viele Leute betrifft, unheimlich aufklärungsbedürftig ist. Und das fehlt halt aktuell.
Und es kommt noch eines hinzu. Familien, die mit Zöliakie zu tun haben, sind Belastungen ausgesetzt, finanzieller Art, die ganz erheblich sind, weil sich Zöliakie-konform zu ernähren bedeutet, dass man viel, viel mehr Geld ausgeben muss für diese Ernährung. Und jetzt muss man sich mal ein bisschen überlegen, wie viele Familien sich eine solche Ernährung gar nicht leisten können, also zusehen müssen, wie ihre Kinder ernährt werden und täglich Schaden dadurch nehmen. Das ist also eine ganz fatale Feststellung, wenn man hilflos ist, weil man einfach sein Kind nicht mehr richtig ernähren kann. Und die staatlichen Unterstützungen, die sind so minimal und unverschämt klein, das ist eine Zumutung und das muss man wahrnehmen wollen, was da für eine Bedeutung dahinter steckt und das muss man auch ändern. Das heißt, im Grunde genommen gehört dieses Thema in ein oberes Regal unserer Gesundheitsbehörden und muss dort eine Umsetzung finden, die den Menschen, die Zöliakie haben, gerecht wird.
Also damit man vielleicht als Hörer versteht, was Peter mit den Kosten meint. Man sagt immer so, wenn man sich glutenfrei ernährt und wirklich so ein glutenfreies Produkt kauft, ist man bei dem doppelten Preis für die Hälfte der Menge. Das ist so der Schlüssel, den man so ein bisschen angibt.
Ja.
Und in Italien, jetzt muss ich wieder Italien loben, aber es gibt auch andere Länder wie Kanada und skandinavische Länder. Da ist es eben so, dass da Gutscheine verteilt werden. Und Familien, die betroffene Kinder haben oder selbst betroffen sind, die bekommen halt wie ein anderer kranke Person, die ein Rezept bekommt für ein Medikament, so bekommen sie halt Gutschriften, also Gutscheine und können sich dann eben früher in einem Reformhaus und in einer Apotheke, jetzt mittlerweile eben ganz normal im Supermarkt, Gott sei Dank, da das glutenfreie Produkt abholen.
Das ist ja mal ein richtig guter Ansatz, richtig gut. Aber es fängt ja auch schon bei den Angeboten an, ne? Also wir haben das tatsächlich in Neuseeland gemerkt, als wir da waren, dass es so irritierend viel glutenfreies Essen gab. In jedem Café, es gab immer so ein extra Regal auch, was ich jetzt noch besser verstehe, wenn du sagst, okay, es ist schon ein Krümel, der das kontaminiert ist schon ein Problem. Also das wurde auch immer sehr separat gehalten. Aber es gab unglaublich viel. In jedem Café, in jeder Provinz hast du glutenfreies Essen bekommen, sodass es eben nicht so einen sozialen Ausschluss gab, sondern einfach eine Teilhabe am normalen Leben.
Ich meine, wenn man auf irgendeinen Bahnhof geht, in München, in Berlin, in Frankfurt, wo auch immer, und versucht dort für eine Reise, die vielleicht 2-3 Stunden dauert oder noch länger, etwas für einen Menschen, für ein Kind einzukaufen, was verzehrt werden kann während der Reise, gibt es so gut wie nichts. Also da kann man von einem, wir haben das mal ausgetestet oder mehrfach ausgetestet, da kann man von einem Laden zum anderen gehen und man stößt auf Goodwill, aber auf Unwissenheit. Und die Leute sagen, ja, haben wir. Und dann fängt man das ein bisschen an zu erörtern. Und nach 3-4 Sätzen sagen sie, nee, dann haben wir das doch nicht. Ja.
Ach, krass.
Also das ist sehr, sehr krass. Und ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, die so hochentwickelt ist in vielen, vielen anderen Beziehungen. Aber an diesem Punkt, und das ist wahrscheinlich leider nicht der einzige, aber an diesem Punkt sind wir wirklich am Schlusslicht geradezu.
Ja, und mir wird total klar, warum es dieses Buch geben muss. Es überrascht mich nicht mehr, Henrike, was du gemacht hast. Und ich finde aber auch die Herangehensweise total spannend, weil was du gemacht hast, du hast ein Bilderbuch gemacht und du hast die Zöliakie personifiziert. Also Frau Zöliakie kommt zu Besuch, völlig ungefragt, völlig ungebeten, kommt sie als Gast rein und wirbelt in dem Haus rum, ja, nimmt Lebensmittel weg, macht alles komplizierter. Und im ersten Moment ist das betroffene Mädchen in der Familie erstmal total sauer auf Frau Zöliakie. Und nach wandelt sich das so ein bisschen und sie wird als Superheldin umgedeutet. Kannst du kurz erklären, warum du diesen Ansatz gewählt hast, das so in so eine Superheldenrolle zu setzen, obwohl es ja erstmal eine Einschränkung ist?
Ja, also wichtig ist ja, da sind wir wieder auf dem Jungen, der eben so lange nicht wusste, was er ist, dass die Frau Zöliakie einzieht als Diagnose. Das heißt, dem Kind ging es vorher schlecht, aber man wusste nicht, was sie hat. Und die Diagnose ist dann der Einzug nach Hause, denn erst wenn man die Diagnose kennt, kann man darauf reagieren. Und natürlich ist erstmal alles nervig, weil man alles zu Hause umbauen muss. Aber am Ende, das war so süß, hat der kleine Bruder eben von Lou gesagt, die beiden Protagonisten gibt es auch wirklich, hat gesagt, ja, ich weiß, du bist total genervt, dass sie eingezogen ist, aber am Ende hast du keine Schmerzen mehr und keine Beschwerden mehr. Vielleicht ist sie ja sowas wie ein Superheld. Weil wir uns gedacht haben, dass man ein kleiner Superheld ist, wenn man es schafft, eben sich glutenfrei zu ernähren.
Ja.
Und Superkraft kann ich ja definieren, wie ich möchte. Und ich finde, wenn ein Kind an jedem Bäcker vorbeiläuft und bei jeder Geburtstagsfeier einen Kompromiss eingehen muss und das kann und das bewältigt, dann ist das für mich auf jeden Fall eine Superkraft. Und deswegen haben wir gesagt, Frau Zöliakie ist eine Superheldin, denn die Diagnose schafft es, die Symptome wegzuhalten.
Es geht ja letztlich um das Selbstwertgefühl eines Menschen, der davon betroffen ist und dann merkt, dass durch diese Umstellung und den richtigen Umgang damit aus einer vermeintlichen Schwäche eine Stärke entsteht. Und das ist ein Vorgang, der übertragbar ist und auch erkennbar ist in vielen anderen Situationen, wenn jemand körperlich eingeschränkt ist. Und dann mit Willenskraft und einem Konzept, wie man damit umgeht, zu einer Perspektive aufläuft und dann zu einer Selbstsicherheit findet und zu einer Leistungsabgabe findet, die man vorher nicht besessen hat. Das sind wunderschöne Entwicklungen und die sind auch mit Zöliakie machbar.
Absolut. Ist euch das wichtig, dass auch Kinder und Eltern sich mit diesem Thema auseinandersetzen, die eben nicht betroffen sind?
Unbedingt. Eigentlich noch viel, viel mehr als die, die betroffen sind.
Weil Zöliakie irgendwann mal passieren kann. Korrekt?
Ja, zum einen das. Also man weiß ja nie, wann die Zöliakie ausbricht. Man hat also eine genetische Veranlagung dafür. Und der Ausbruch, der kann immer passieren. Also es kann auch sein, dass ich mit meiner Glutenunverträglichkeit auch noch irgendwann eben eine Zöliakie habe und die leben muss. Und es ist ja nicht nur das, dass dieser Ausbruch kommen kann, den ich jetzt erstmal für unwahrscheinlich erhalte für den Leser, aber man wird definitiv mit Kindern oder mit Erwachsenen auf Zöliakie treffen und muss wissen, wie man reagieren soll, ohne dass es kompliziert wird und ohne dass man da ein Riesenthema draus macht. Das muss man nicht. Und ich finde hier Aufklärung enorm wichtig. Ich habe 10 Jahre in der Gastro gearbeitet und wusste mit dem Begriff Zöliakie nicht anzufangen. Und ich war also dort und ich hatte irgendwann mal jemand, der eine glutenfreie Bestellung gemacht hat Und ich habe das belächelt, weil zu dieser Zeit auch dieser unheimliche amerikanische Trend kam, sich glutenfrei zu ernähren, um abzunehmen. Und das hatte ich dahinter vermutet und nicht eine ernstzunehmende Krankheit. Also meine Unwissenheit, obwohl ich im Gastrobereich gearbeitet habe, wo man denkt, da muss man eigentlich geschult sein und so eine Krankheiten eben kennen, wusste ich das nicht. Und das ärgert mich einfach, dass ich jetzt ein Buch darüber schreibe, über ein Thema, was ich vor 10 Jahren belächelt habe. Und es ärgert mich einfach, dass ich das getan habe und nicht ernst genug genommen habe. Und ich glaube, da ist einfach hilfreich, wenn jeder kurz weiß, was ist Zöliakie. Und nur das Wissen bereichert schon so sehr, dass man besser auf die Gesellschaft reagieren kann.
Ja, total einleuchtend. Und ich finde vor allem auch total einleuchtend, gerade vor dem Beispiel, was du mit dem Jungen eben gemacht hast, ne? Dass der wirklich sagt, okay, hier ist mein Leben an der Stelle gar nicht mehr lebenswert. Da geht es ja vermutlich nicht um Ernährung, sondern um Einsamkeit und um Unverständnis, auf das er stößt und um dieses Gefühl, irgendwie ein Alien zu sein und nicht verstanden zu sein. Weil ich glaube, das ist ja das, was wir immer wollen. Wir wollen gesehen und verstanden werden und nicht außergewöhnlich sein, schon gar nicht mit 12. Ja, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du das geschrieben hast. Meine letzte Frage, weißt du, ich hatte mir aufgeschrieben, wenn ihr einen Tag lang das Familienministerium entern dürftet, gäbe es eine Sache, die ihr sofort für Familien oder Kinder ändern würdet. Die habe ich quasi schon gehört, würde ich sagen. Also abseits von einem Gutschein, den Zöliakie betroffene Kinder und Eltern bekommen müssten, was würdet ihr ändern, wenn ihr jetzt entern dürftet?
Also wenn ich etwas ändern dürfte und könnte, dann würde ich auf jeden Fall wieder zum Thema Social Media zurückkommen. Weil die Reglementierungen für Social Media einfach gen Null sind und die Kinder oder auch Jugendliche oder heranwachsende Jugendliche so viel Zugriff haben auf ungefiltertes Material, dass ich glaube, dass wir hier in der Gesellschaft das größte Problem jetzt haben und das Problem wahrscheinlich in Zukunft noch größer wird. Ich würde Social Media generell erst ab 16 erlauben, denn ich glaube, umso mehr man in diesen sozialen Netzen stattfindet als junges Kind, umso weniger bekommt man da draußen von dem echten Leben mit und irgendwann verschwimmen diese beiden Leben ineinander und dann agiert man womöglich auch falsch einfach.
Peter, würdest du da mitziehen?
Ja, also es gibt Realitäten im Leben, die man nicht ausblenden sollte, wenn man sich zu sehr konzentriert auf einseitige Informationen. Hendrik hat vor einiger Zeit schon das angesprochen. Wir gehen sehr gerne raus mit Anouk, aber auch ohne sie. Wir leben auf dem Land, wenn du so willst. Die Einrichtungen, die wir zugunsten der Kinder haben, befinden sich in naturbelassenen Umgebungen. Ganz bewusst, weil wir die Kreisläufe, die es dort gibt oder die es gibt in der Natur, den Kindern zugänglich machen wollen, sie dafür sensibilisieren wollen, damit sie Rückschlüsse daraus ziehen können für ihre eigene Zukunftsgestaltung. Und das ist etwas, was man manchmal ein bisschen ausblendet, wenn man pausenlos irgendwie auf sein Handy guckt und nicht mehr merkt, dass draußen Frühling ist.
Ja, das stimmt. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Ich sehe das ganz genauso. Es ist echt erschreckend, wenn man so guckt, was für Handyzeiten teilweise auf Kinderbildschirmen angezeigt werden.
Also wenn ich morgens vom Bäcker nach Hause fahre, kommen mir manchmal richtige Gruppen von Kindern entgegen. Und die zu beobachten, ist sehr spannend. Sehr viele unterhalten sich untereinander, während sie laufen. Aber ich begegne regelmäßig Kindern, die nicht mehr was anders machen, als auf ihr Handy gucken und damit die Straße entlang laufen, über Straßen hinweg laufen, obwohl Verkehr passiert und so weiter. Und so festgenagelt sind von dem Umgang mit ihrem Handy, dass sie nichts mehr wahrnehmen. Und das tut mir irgendwie für diese Kinder wahnsinnig leid, weil es gibt so viele wunderbare Einflüsse und sehenswerte und erlebbare Einflüsse, die um einen herum passieren, ohne die man einfach irgendwann mal, so stelle ich mir das zumindest vor, anfängt zu verarmen.
Ja.
Gefühlsarm wird. Und das ist schade.
Ich finde es vor allem auch spannend vor deinem Hintergrund, ne? Also du hast mir ja auch mal erzählt, in was für Verhältnissen du groß geworden bist. Das war ja irgendwie in einer Einraumwohnung teilweise in Rumänien. Und ich finde es so spannend, dass du jetzt eine Verarmung siehst in einer eigentlich Überflussgesellschaft aus deiner Perspektive heraus, die ich total wertvoll finde, weil du auch eine finanzielle oder materielle Verarmung sozusagen kennst und jetzt zu sehen, dass es auf eine ganz andere Weise dann auch passiert, finde ich total spannend, dass du diese Perspektive aufmachst.
Ja.
Ja, vielen Dank. Also ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank, dass ich euch mit all diesen Fragen löchern durfte. Es gibt so viele Themen, ne, die man mit euch besprechen könnte. Das ist so spannend, was ihr schon alles gemacht habt und was ihr noch alles macht. Aber wir werden das auf jeden Fall verfolgen. Die Bücher, die ihr geschrieben habt und auch, es gibt auch Musical zu Anouk. Wir werden das alles vertaggen, damit ihr genau sehen könnt, wie die Bücher heißen, wo ihr die bekommt und wo ihr die Anouk-Shows euch angucken könnt. Ja, vielen, vielen Dank. Bei uns geht's am nächsten Donnerstag weiter mit einer neuen Folge Elterngespräch. Und ja, ich freue mich, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Danke auch für das Gespräch. Hat viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, ja. Dankeschön.